Ich freue mich, euch heute in dieser Runde begrüßen zu dürfen. Ich habe ein Thema mitgebracht, das in mir selber viel mehr Fragen hat, als ich irgendwo Antworten finden kann. Mhm. Und ich hoffe auf eure geballte Intelligenz, dass wir gemeinsam uns diesem Thema mal nähern können. Mhm. Vielleicht ein kurzer Einstieg. Ich war Pastor in Salzburg und da gab es zu Pfingsten immer so Heilungsgottesdienste von verschiedenen charismatischen Gemeinden. Und ich bin an einem Gottesdienst mal da gewesen, habe mir das mal angeschaut. Und dann war der Prediger dort und es hat mich schon irgendwie inspiriert, dass Menschen so daran geglaubt haben, dass hier vor Ort Heilung stattfindet. Aber dann hat er was gesagt, was mich wirklich bis heute bewegt. Und er hat gesagt, wenn du als Christ krank bist oder als Christ krank bleibst, dann hast du zu wenig Glauben. Mhm. Und in diesem Moment zog sich irgendwie alles bei mir zusammen. Mhm. Und dann setzte er noch einen Bibeltext drauf und der lässt mich nicht los. Und deswegen bin ich heute hier. Und zwar zitiert er Jesaja 53, Vers 3, so ein messianischer Psalm. Und da heißt es, aber er, Jesus, hat auch unsere Krankheit getragen. Mhm. Die Frage jetzt an euch. Ist ein kranker Christ ein Oxymoron im Sinne von, ist das ein Widerspruch in sich selbst? Also wie kann das sein, dass der Messias unsere Krankheit trägt und wir trotzdem Krankheit erleben und sogar Leid erleben? Mhm. Wie geht's euch damit?
Oh, ja. Weißt du, wer mir als erstes einfällt?
Jetzt bin ich gespannt.
Timotheus.
Ach so.
Also, das war jetzt spontan, weil du sagst, ist ein kranker Christ ein Widerspruch? Mir fällt dieser Text ein, ich glaube, es ist in den Johannesbriefen, im dritten, ich vertue mich, im Korinther ist es. Entschuldigung. Nein. Es ist, Paulus schreibt an Timotheus. Paulus schreibt an Timotheus und er schreibt, er sagt, nimm Medizin zu deinem Leiden, weil du so oft am Magen krank bist. Also dann müssen wir fragen, ist Timotheus ein
Ungläubiger gewesen.
Ja, genau. Ich hätte an den Schreiber dieses Timotheusbriefs gedacht. Paulus. Der schreibt ja selber drüber, wie er drunter gelitten hat unter seiner Krankheit und dreimal zum Herrn gefleht und er wird das einfach nicht los. Und das war ja kein Schnupfen des Satans. Engel, der ihn mit Fäusten schlägt, also muss Pfahl im Fleisch, das muss was total Heftiges gewesen sein. Mhm. Ich weiß nicht, ob dieser gute Mensch damals seine Bibel nicht vollständig gelesen hat, dass ihm nie die Idee gekommen ist, würde er Paulus jetzt den Glauben absprechen?
Und das ist schon auch eine zentrale Frage. Ja? Also, anscheinend haben wir diesen vielleicht sogar offensichtlichen Widerspruch. Ja? Gott selber sagt im Alten Testament, ich bin der Herr, euer Arzt, ich heile euch. Ja? Christus trägt unsere Krankheit. Also im Hebräischen ist wirklich das mit Krankheit zu übersetzen. Nicht einfach nur unsere Last oder so, sondern wirklich unsere Krankheit. Aber im Neuen Testament die Realität ist, da gab es auch Gläubige, die krank waren.
Ich bin noch bei dem Text, den du erwähnt hast, 2. Korinther 12, wo Paulus ja diesen Pfahl im Fleisch, was immer das jetzt auch gewesen sein mag, das will er nicht genau definieren. Manche sagen, es ist ein Augenleiden, manche sagen, es ist was anderes, manche Ausleger. Aber dieser Zuspruch, den er dann empfängt von Gott, also er hat diese Krankheit, er hat diesen Pfahl im Fleisch, 2. Korinther 12, Vers 7. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht. Also ich weiß nicht, wie komprimiert dieses dreimal war. Ich kann mir nicht vorstellen, das ist jetzt meine Interpretation des Verses, dass er am Morgen, am Mittag und am Abend betet und sagt, bitte nimm mit dem Pfahl des Fleisches im Fleisch weg. Amen, es ist noch nicht so, dann mache ich es zu Mittag nochmal und am Abend nochmal, sondern ich glaube, das ist so drei.
Im Laufe der Zeit.
Genauso wo du in die existenziellen Krisen kommst. Reicht es. Also du kannst eine Krankheit immer mal eine gewisse Zeit tragen. Kannst vielleicht auch sagen, versuchst auch Sinn darin zu finden, aber irgendwann kommt der Punkt, wo dich dann doch alles einholt und dann bist du am Ende und fragst dann diese große Frage des Warums. Also Paulus war jetzt auch nicht gefeit davor, die Frage des Warums zu stellen. Und das ist, glaube ich, so diese dreimal, die in seinem Leben irgendwann eingetreten sind. Und das erste Mal hört er die Antwort, Das zweite Mal hör dir die Antwort, das dritte Mal hör dir die Antwort. Immer dieses, lass dir meine Gnade genügen. Also dann würde ich ja erwarten, wenn ich jetzt den Bibeltext nehme aus Jesaja 53, warum denn dann nicht Paulus, warum denn dann nicht er, der so viel für dich aufgibt, der so viel für dich tut, Jesus, wieso trägst du nicht seine Krankheit hier in dem Punkt? Und da ist eine andere Antwort gegeben von ihm.
Ich weiß auch nicht, gut, ich habe mir den Text jetzt im Hebräischen nicht irgendwie aufgedrieselt, um mal zu schauen, was bei Tragen steht. Es könnte ja auch sein, dass der Gedanke ist, dass Christus mich in die Lage setzt durch sein Tragen, dass ich damit überhaupt erst zurechtkomme und nicht dran zerbreche.
Okay.
Das wäre ja auch ein Tragen. Und das Beiseitelegen, heißt das immer gesund werden? Da habe ich doch große Fragen.
Der Jesaja-Text ist ja ein ganz, ganz grundlegender Text, was das Evangelium angeht. Oder es ist ja so ein Text, was ist denn überhaupt die Krankheit, die Schmerzen, die Missetat? Das ist ja im Prinzip der Fall des Menschen. Also Jesaja drückt hier ja, spricht vom Gottesknecht. Also es ist ja eigentlich der zentrale Text, wo sich das, was Gott verheißen hat, nach dem Fall des Menschen, der Mensch trennt sich von Gott, alle Folgen der Trennung von Gott so werden ihm auf, also oder muss er existenziell erfahren. Und hier wird Gott Mensch, um quasi den Fall rückgängig zu machen. Und dann muss man fragen, hat Jesus alles ans Kreuz genommen und seither ist es komplett rückgängig gemacht. Also was ist am Kreuz passiert, wenn wir das so interpretieren? Also was ist, müsste man das Kreuzesgeschehen noch mal ganz, eigentlich müsste man noch eine Sendung über das Kreuz machen, oder? Habt ihr ja schon gedreht? Ja.
Für mich ist das schon irgendwie so eine Herausforderung. Auf der einen Seite sagt uns ja sehr Jesaja-Text, er hat unsere Krankheit getragen und uns Heilung gegeben. Auf der anderen Seite sehen wir auch im Neuen Testament ganz viel Heilungswunder.
Ja.
Wir sehen Paulus, der Menschen heilt, aber anscheinend sich selber nicht heilen konnte. Mich zerreißt es ein bisschen, weil ich mir wünschen würde, dass das auch irgendwie bei uns Realität ist. Wie gebt ihr denn mit dieser Spannung um, dass es Heilung gibt, aber vielleicht in unserem Leben gar nicht so präsent ist?
Also ich habe so eine persönliche Erfahrung gemacht, die mich auch in eine ganz große Frage da hineinstürzt und bringt. Als ich als Pastor gearbeitet habe, wurde ich zu einer Person gerufen, die im Sterben lag. Also die Ärzte, die war im Krankenhaus gelegen, die hat ihm gesagt, ja, das ist jetzt eine Sache von Stunden, total volle Metastasen, Krebs. Und die Person hatte schon das Dreieck im Gesicht, also dieses Todesdreieck, über das man spricht. Ich bin dort hingekommen, weil die Tochter sich gewünscht hat, dass ich für diesen Menschen bete. Es gibt dann so einen Text, vielleicht kommen wir darauf noch zu sprechen, Jakobus 5, wenn jemand krank ist, was zu tun ist. Nach diesem Text von Jakobus 5 bin ich da vorgegangen und dachte mir, ja gut, jetzt hat die Person vielleicht inneren Frieden. Also so dieses, nicht das Körperliche, nicht das Materielle zu sehen, sondern einfach diese andere Dimension. Da kann sie jetzt ruhen und ist geborgen und kann dann in Ruhe sterben. Ich bin nach Hause gefahren. Einen Tag später klingelt das Telefon und die Tochter ruft wieder an und sagt, das ist verrückt, die Person, also mein Vater, der hat keine Metastasen mehr. Der ist gesund. Der wird jetzt entlassen. Und die Ärzte haben gesagt, so, irgendwas ist da passiert. Also die konnten sich's nicht erklären. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist, dass ich eine Frau hatte in der Gemeinde, 50 Jahre alt, Mutter, jugendliche Kinder, auch Krebs, ein Glioblastom, also sprich im Gehirn so einen Schwamm. Und ich habe genau das Gleiche gemacht und sie ist verstorben. Und ich stand so vor der Frage, hey, das hört sich jetzt so salopp an, aber da ist eine Mutter und der Vater von dieser anderen Person war Mitte 60, 70. Mhm. Also das ist eine, wäre ich Gott gewesen, habe ich gesagt, ich hätte doch anders entschieden. Ja. Warum der eine, warum nicht die andere? Also ich stehe da auch vor der Frage, ja, wieso ist das eine Heilungswunder möglich, wieso das andere nicht? Mhm. Und jetzt muss ich nochmal vielleicht als kleine Fußzeile sagen dazu, bei der Heilung, die geklappt hat, also wo die Person gesund geworden ist, das war so ein Moment, wo ich so viel in der Arbeit zu tun hatte, dass ich kaum selber so meine eigene geistliche Beziehung gepflegt habe. Bibel habe ich so sporadisch mal die Losung gelesen und so weiter. Ja. Das andere, da war ich so, wow, erfüllt mit dem Wort, erfüllt gefühlt, sag ich mal, mit dem Geist. Und da hat es nicht geklappt. Ja. Also wenn wir jetzt den Glaube oder auch die Bedingungen fragen wollen, wann ist es denn möglich? Also ich finde es schon tatsächlich eine ganz herausfordernde Frage, die du da stellst.
Wie geht es euch anderen denn?
Was mir dazu als erstes einfällt, ist ein Wort: loslassen. Ich glaube auch nicht, dass wir in der Runde hier in der Lage sein werden oder irgendjemand sonst in irgendeiner Runde in der Lage sein werden, diese Fragen des Warums, warum setzt Gott hier ein Zeichen bei einem vielleicht 70-Jährigen und bei einer Mutter setzt er dieses Zeichen nicht.
Ja.
Also Zeichen, das ist für mich ja schon auch ein Stück wenigstens Hinweis und Antwort, dass es nicht um Gießkanne geht.
Ja.
Oder sowas. Deswegen habe ich mit solchen Veranstaltungen, wie du sie zu Anfang geschildert hast, auch so mein Problem. Ja. Das suggeriert so, als würden wir es Menschen in der Hand haben und wir können jetzt das so reihenweise tun. Es wird ja in der Bibel immer vom Zeichen gesprochen und dass Gott hier Hinweise setzt. Hinweise darauf, was mal kommt.
Richtig.
Und dass Jesus ja selbst, richtig, ich meine, wenn er selbst hier war, dass es da mehr Zeichen gibt, ist überhaupt nicht überraschend, weil ja der Gottessohn auf Erden war. Klar, dass das. Aber es löst nicht jetzt hier schon sämtliche Krankheitsfragen. Mhm. Was, wann, wo? Diese Frage bleibt für mich natürlich auch. Ja.
Und vielleicht hilft es schon nachzudenken, warum hat Jesus seinen Dienst so intensiv der Heilung verschrieben? Also man sagt ja, Jesus hat mehr geheilt, sich Menschen zugewandt, als gepredigt. Und er hat wahrlich viel gepredigt, als war sein Dienst zu predigen. Und ich denke auch, dass das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, war für Jesus existenziell. Er wusste, die Leute kennen Gott nicht mehr. Also er kommt in eine Menschheit, die vergessen hat oder nicht mehr fühlt, nicht mehr sieht, wer Gott ist. Ja, entweder in verstaubten religiösen Mustern stecken geblieben oder im anderen religiösen Systemen. Und ich glaube, die Heilung war diese Öffnung für das Herz Gottes. Also wenn Menschen geheilt werden, dann ist dieses, was will Gott für uns? So wie du gesagt hast, was wird kommen? Ich würde auch sagen, was war, als Gott noch bestimmen konnte, wie das Leben war? Also auch ein Rückblick auf, wie war diese Welt, als Gott noch
die heile Welt.
Sie nicht die loslassen musste. Die heile Welt. Und da heißt es ja, er zog durch die Dörfer und es war keine Stimme mehr. Also es waren alle, es wurden alle gesund. Ja? Und warum war das Jesus so wichtig, das zu tun? Ich glaube, um den Menschen zu sagen, das ist der Gott, der euch ruft, dem du dich zuwenden musst.
Und Jesus sagt ja auch, im Blick, nicht, da geht es nicht um Krankheit, sondern da geht es um Fasten. Also irgendwie, es kommt, jetzt ist die Hochzeit, also die Hochzeit. Jetzt ist die Feier, jetzt ist die tolle Zeit. Jetzt werden alle gesund. Es kommt auch eine andere Zeit. Und dann werden sie auch fasten. Und dann werden sie vielleicht auch, kann man das so ergänzen, dann werden sie auch die ein oder andere Krankheit tragen müssen.
Also es macht ja alles so auf dieser Metaebene der Theologie, macht das irgendwie alles Sinn. Ja? Jesus ist Gott und heilt. Aber für mich wirkt es in unserer Realität oder in unserer gelebten, wahrgenommenen Realität aber manchmal so willkürlich.
Ja,
wir lesen so viele Heilungen, aber wo ist das denn? Du hast mal so eine Heilung erlebt, oder vielleicht der andere. Aber wo erleben wir das irgendwie täglich? Ich erinnere mich noch an eine Situation, da war ich im Theologiestudium, mein Bruder hat so mit so chronischer Migräne zu kämpfen. Und ich war so voller Überzeugung, ich werde ihn jetzt heilen. Ja, wir hatten eine Großveranstaltung und er liegt auf seinem Bett und ich gehe so mit meiner Hand zu ihm hin und sage so, boah Gott, ey, ich glaube daran, dass du jetzt heilen wirst. Mhm. Ich war voller Glauben, mhm, ist nichts passiert. Mhm. Und das hat mich ein bisschen gedämpft in meinem Glauben.
Ja, ja, ja. Ja.
Warum ist das nicht Realität 2023?
Ja. Also, vor ein paar Wochen habe ich mit einem Mann gesprochen, der in seiner Biografie mal mit Reinhard Bonnke zusammengearbeitet, mhm, hat. Also da war mit ihm in Afrika. Und ich fand es ganz spannend. Reinhard Bonnke ist ja der, mhm, Afrika-Missionar mit ganz vielen Heilungswundern, ja, und
Stadien.
Genau, Stadien gefüllt, zigtausende, ja, Menschen da. Und der hat diese Heilungsgottesdienste auch getan.
Und Menschen werden dort geheilt.
Und Menschen wurden geheilt. Genau,
blinde Menschen, also blinde, nicht nur genau, so ein bisschen Rücken. Nee. Rücken, ja,
und wenn er sie geheilt hat, dann war das wirklich... Sie konnten dann sehen. Also das war eine, so eine,
das wäre gut.
Du hast jetzt ein sehendes Herz.
Ja, ja, das war schon wirklich so sehen.
Physische, ja, Heilung. Das Licht des Lebens.
Eine physische, genau. Das war eine, ja, physische Heilung. Und so wie man sich's vorstellt, wenn Jesus durch Dörfer, ja, gegangen, genau, ist und Menschen gesund gemacht haben. Um den Bogen wieder zu spannen, ich habe mit diesem Mann geredet, der mit Reinhard Bonnke dort war. Und ich habe ihm eine Frage gestellt und fragte, warum glaubst du, dass dort, mhm, Heilungen passieren, mhm, und hier nicht? Also deine Frage, genau, ja, hier, genau, in Europa nicht. Und er hat eine Antwort gegeben, die ich auch versuche einzuordnen. Er sagte nämlich, weißt du, die Menschen dort, die glauben einfach wie die Kinder.
Mhm. Aber dann liegt das ja wieder bei uns.
Genau, und es hört sich erstmal so gut an, es hört sich so gesund an. So, ja, ja, klar ist es so.
Ja. Aber dann, Schuld, ja.
Genau, aber dann wird der Ball zugeschmissen, aha, du glaubst ja doch, genau, nicht wie das Kind. Also sowohl nicht als Heiler, als auch als
Empfänger.
Als Empfänger, mhm, oder als Empfängerin, die gerade eben die Krankheit loswerden, ja, möchte. Mhm. Also dann ist der Mensch doch wieder hineingenommen in diesen Heilungsprozess.
Also ich glaube, da ist auch ein bisschen was dran. Mhm. Denn wenn ich, jetzt übertreibe ich mal ein bisschen, mhm, ja, wenn ich nie um Heilung bete und nichts erwarte, wo soll sie dann herkommen? Mhm. Und die werde ich ja nur erwarten und darum beten, wenn ich damit rechne, dass es sie real auch 2023 gibt. Mhm. Ich habe das hin und wieder so gemacht. Ich kann mich erinnern, wir waren im Urlaub. Ich hatte, was sich später herausstellte, als Gallenkolik, ist nicht empfehlungswert. Meine Frau dachte schon, wir müssen abbrechen. Und dann habe ich sie gebeten, komm, bet doch einfach mal, leg deine Hand drauf. Ja, wir konnten den Urlaub weitermachen. Mhm. Und das war nicht das einzige Mal. Mhm. Ich musste dann später doch operiert werden, weil der Stein raus musste. Mhm. Aber
der Schmerz hat nachgelassen.
Der Schmerz war, mhm, ja, mir ging es wieder besser. Der Schmerz hat nachgelassen. Und wie gesagt, der Urlaub war gerettet. Also es gibt schon sowas. Und es hängt auch ein bisschen davon ab.
Ja.
Und wenn Jesus sagt, dein Glaube hat dich gesund gemacht, dann ist es auch, glaube ich, ernst,
ja,
gemeint,
ja,
dass er sagt, dein Glaube, dein Vertrauen hat hier eine Rolle gespielt. Aber es ist eben nicht
so... Der Rückschluss wäre kritisch.
Und auch, wenn ich glaube oder wenn ich der Überzeugung wäre, es damit in meine Hand nehmen, mhm, zu können. Mhm. Ich kann darüber verfügen. Mhm. Ich bin der, dann bin ich derjenige, der heilt. Mhm. Ich benutze nur Gott. Und das geht gar nicht.
Und das ist ja eine spannende Geschichte. Gibt's ja... In der Apostelgeschichte, wo Simon der Zauberer plötzlich, ja, auftaucht und sagt, gib mir doch deine Gabe der Heilung. Ja? Mhm. Und Petrus sagt, das ist unmöglich, das geht nicht.
Mhm. Dass du verdammt werdest.
Dass du verdammt werdest, genau. Aber ja und nein.
Ja, ja, darf ich da mal auf dieses Nein kurz, ja, nochmal sowas unterstreichen? Ja,
oder wolltest du was sagen?
Nein, nein, alles gut.
Weil ich bin da voll mit dir. Ich glaube schon, dass Glaube eine Rolle spielt. Also das ist nicht etwas, was dann gar nicht notwendig ist. Aber trotzdem sehe ich dieses Nein, Matthäus 9, ein Gelähmter wird wird heruntergelassen, mhm, und wird dann zu Jesus gebracht, vor die Füße Jesu. Jesus sagt zuerst, ja, deine Sünden sind dir vergeben. Die Menschen beschweren sich oder die Pharisäer, Schriftgelehrten beschweren sich und Jesus sagt, was ist schwerer zu sagen, nimm dein Bett und geh oder deine Sünden sind dir vergeben. Und dann heilt er ihn, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und was mich an dieser Geschichte was ich interessant finde, ist, dass der gelähmte Mann die ganze Zeit nichts sagt. Mhm. Also er wird von den Freunden oder von den Männern dorthin gebracht zu Jesus. Er wird dort runter vor die Füße Jesu durchs Dach gebracht. Jesus sieht ihn. Deine Sünden sind dir vergeben. Der Mann sagt nichts. Die Pharisäer sprechen. Dann nimm sein Bett und steh auf. Mhm. Ja, der Mann hat nicht mal bitte gesagt, mach mich gesund. Er ist einfach nur da. Also jetzt Von Glaube lese ich jetzt offensichtlich erstmal hier
sein
nicht.
Sein persönlicher Glaube.
Die aber Freundin. Kann ich durch den Glauben von Freunden auf einmal heil werden, weil jemand anders für mich glaubt, werde ich gesund?
Offensichtlich. Offensichtlich.
Oder ist der Glaube das, dass er sagt, der Glaube ist, tragt mich ruhig hin und er sagt nicht, nee, lass mich zu Hause liegen.
Spannend, dass du die Geschichte ansprichst, weil die habe ich auch mitgebracht für uns heute. Weil das ist ein spannender Moment. Hier ist Jesus, der in keinem Dialog ist mit diesem Gelähmten. Mhm. Ja? Sondern er sagt ihm einfach, deine Sünden sind nicht vergeben. Ja, steh auf und nimm. Also man sieht kein Gespräch und es funktioniert. Und das Spannende, ich habe es in einem Kommentar gelesen, dass es sein könnte, dass Jesus, das macht er an anderer Stelle, was willst du, dass ich dir Gutes tue? Mhm. Dass der Gelähmte gesagt hat, bitte vergib mir meine Sünden. Und Jesus deshalb gesagt hat, deine Sünden sind dir vergeben. Mhm. Und seine innere Haltung, die war, dass er sagt, boah, ich möchte nicht körperlich gesund werden, sondern ich möchte, dass mein Herz heil wird.
Mhm. Ich weiß, vielleicht ist das ein bisschen weit hergeholt, wo der Gelähmte überall mit seiner Lähmung betroffen war. Hm. Vielleicht konnte er ja gar nicht sprechen. Hm. Und Jesus musste in sein Herz schauen, was er sicherlich getan hat. Hm. Jesus wusste, was im Herzen ist. Ob sich jemand nach Vergebung sehnt. Und ist es für mich ein schwer zu denkender Gedanke, ich will gar keine Vergebung, aber der Gottessohn drängelt es mir auf. Also das passt für mich gar nicht.
Ja, also die Frage der ist ja, bleibt die Souveränität bei Gott, bei der Heilung? Nicht? Und wenn wir zu sehr den Fokus legen auf, was der Mensch mitbringt an kindlichem Vertrauen, als du deinem Bruder die Hand aufgelegt hast, hast du wirklich anders geglaubt als die Leute bei Reinhard Bonnker. Ja? Es war auch ein ganz, ganz, ganz reines kindliches Vertrauen. Du kannst es, du hast nicht gedacht, dann bin ich der Heiler. Ja. Ja, du wolltest einfach nur, dass Gott das Gute, dass er kann, wirken kann. Aber die Frage der Souveränität, ich glaube, es ist bei allen bei übernatürlichen geistlichen Gaben die große Frage, die wir als Christen haben, dass Jesus ankündigt, ich gehe weg, es wird der Tröster, der Geist kommen und ihr werdet, und dann sagt er, ihr werdet anderen Menschen die Hände auflegen, ihr werdet in anderen Sprachen sprechen.
Ihr werdet noch größere Sachen tun.
Das ist vielleicht auch eine Frage, was bedeutet das genau für uns? Und also Jesus kündigt es an und dann habe ich viel mit Menschen darüber gesprochen, was hat Pfingsten ausgelöst? Mhm. War es wirklich, dass die 120 Leute so intensiv gebetet haben? Oder war es, dass Gott wusste, 50 Tage nach dem Tod Jesu, gieße ich meinen Geist aus, weil David, also es heißt ja auch, Jesus wird im Himmel quasi an die Seite Gottes treten. Also, und diese beiden Ereignisse, was würdet ihr sagen, was hat die Ausgießung des Geistes und die übernatürlichen Gaben ausgelöst und was löst es heute aus? So,
Aber es würde ja dann Umkehrschluss bedeuten, dass sie das nicht erzwungen haben, herbeigebetet haben.
Ja. Und da bin ich vom Text her überhaupt nicht dabei. Ja. Denn Jesus sagt, geht nach Jerusalem und wartet. Er sagt nicht mal und betet so lange oder rauft euch zusammen oder...
Der Geist ist willig, aber der Geist ist schwach.
Macht euch bereit oder irgendwas. Er sagt einfach nur, wartet. Das heißt für mich doch, Gott hat einen Plan gehabt, ob jetzt in Dekaden abgemessen oder wie auch immer, dass der Geist kommen wird, weil sonst wird das Ganze nicht zum Laufen kommen. Und dann tut er das. Natürlich nicht gegen die Bereitschaft derjenigen. Also bereit waren sie sicherlich. Aber überall, wo es so scheint, als würden wir über Gott und sein Handeln verfügen können, kriege ich ein ganz komisches Gefühl im Bauch.
Also Apostelgeschichte, das ist ja so das Paradebeispiel für Heilung und für große übernatürliche Zeichen. Man wird depressiv wahrscheinlich, wenn man die Gemeinde, die Kirche mit, von damals mit heute vergleicht und sagt, so, warum kann Kirche, Gemeinde nicht so leben wie damals? Aber wenn man das jetzt mal so aus der Vogelperspektive, aus der Metaebene mal kurz so im Schnellflug durch die Apostelgeschichte, dann sind so die Heilungswunder zwar existent, aber waren niemals so das große Aha-Erlebnis für die Jünger, ne, der Fokus. Also die Apostel, das war halt mit dabei. Aber das Eigentliche war, wir predigen Christus, den Gekreuzigten, und er ist auferstanden. Und ihr habt ihn übrigens umgebracht, aber jetzt ist Versöhnung und Heilung möglich. Aber Heilung des Innere. Mhm. Natürlich kam dann mit auch jetzt eine Heilung nach außen. Und umso länger man die Apostelgeschichte liest, die übernatürlichen Wunder werden weniger. Also vorher ist so eine ganz große, da sind dann so und so viele Leute und das, jetzt passiert wieder ein Wunder hier, da geht ein Gelähmter, deswegen kommt sogar der Hohe Rat und wird aufmerksam auf Johannes und auf Petrus und so weiter. Und mit der Zeit wird es, als würde sich so fast auslaufen. Und wenn wir jetzt in die Episteln schauen, also in die Briefe schauen, dann haben wir genau das, was der Timotheus auf einmal lesen muss. Nicht so die, ja, im Namen Jesu Christi sei heil, sondern nimm Medizin. Also es ist dann auch nicht mehr so präsent, als würde das ein Phänomen sein, was der Menschheit fast so entgleitet. Möchte ich mal nur so beobachten. Und wenn man 1. Korinther 12 liest, die Geistesgaben, da ist es ja interessant, da gibt es keinen Heilungsgeistesgabe, soweit ich mich erinnere. Also Heilung gibt es
ja. Doch.
Ist Heilung,
ist Heilung die Gabe der Heilung.
Ja? Ja. Können wir direkt mal lesen. Guter Übergang.
Ja. Bei mir ist ganz klar so,
es gibt zwei
prophetisches Amt, Lehramt und so weiter. Das ist so das Präsente. Aber lass uns mal reinschauen.
Ja. Aber eins auf jeden Fall hat mich erinnert an ein Bibelwort noch, was du gesagt hast, dass Jesus sagt, diese Zeichen aber werden begleiten. Es geht nie, das ist nie die Hauptsache, sondern es begleitet die Verkündigung. Und auch als Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat sind, und sie zum Schluss noch mal in den Sängel gestellt werden, wird ihnen ja nicht verboten, noch mal jemanden zu heilen. Ja. Das ist kein Problem. Hauptsache nicht mit diesem Christus. Das war das Problem.
Sehr spannend.
Ja. Also es ist auf jeden Fall der Fokus ganz klar. Ich meine, das ist, denke ich, auch Apostelgeschichte. Ne? Von Jerusalem bis nach Rom. Ja, das Evangelium erobert das Römische Reich. Das ist ja die Überschrift. Und da ist es, sind diese Wunder, diese Heilung, Begleitung, aber nicht das Zentrum.
Bevor wir den 1. Korinthertext lesen, möchte ich als Vorbau Johannes Kapitel 14 lesen. Der Ralf hat das schon gerade so ein bisschen angesprochen, weil das ist wirklich ein Text, der in diesem Kontext der Geistesgaben und der Heilung für mich so schwierig ist. Weil hier ist Jesus, der eine Verheißung gibt. Und diese Verheißung vermisse ich in unserem Alltag. Johannes Kapitel 14, Vers 12, da heißt es: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke, die ich tun. Erstmal Punkt. Und er wird größere als sie tun, weil ich zu dem Vater gehe. Hier ist Jesus, der seinen Jüngern die Verheißung gibt, wenn der Heilige Geist kommt, werdet ihr dieselben Werke tun wie ich. Dämonen austreiben, predigen, Lazarus aus dem Tod erwecken. Wäre das nicht cool? Und ihr werdet sogar noch Größeres tun. Was für eine Verheißung ist das? Wahnsinn. Und dann 1. Korinther 12. Da redet Paulus zur Gemeinde und sagt ab Vers 8, denn wenn dem einen wird auch den Geist das Wort der Weisheit geben, dem anderen das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Und dann Vers 9. Einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilung in einem Geist. Hier ist Paulus, der ganz klar sagt, es gibt die Gabe der Heilung zur Erbauung der Gemeinde, zur Erbauung des Leibes Christi. Und die Frage ist, die ich mir selber stelle, warum ist sie nicht existent? Ich erlebe sie als nicht existent. Wir haben gute Lehrer, wir haben Theologinnen, Theologen, wir haben verschiedene Gaben. Aber wo ist die Gabe der Heilung?
Vielleicht trauen wir uns manchmal auch nur nicht, weil wir so, so rational sind. Und das erinnert mich an einen Begegnung. Ich hatte in einer Gemeinde eine Predigt gehalten, kam eine Frau leicht älter als ich zu mir und sagte so ganz hinter vorgehaltener Hand, Ralf, ich muss mal mit dir sprechen. Ich glaube, ich habe die Gabe der Heilung. Und man hatte den Eindruck, es ist was Peinliches, was sie sagte. Nein, ja. Und dann erklärte sie auch ein bisschen, warum sie so... Da wird man eventuell verdächtigt, wer weiß, aus welcher Quelle man da schöpft. Ja, irgendwie sowas, genau. Ich werde das natürlich nicht erleben und praktizieren in einem Milieu, was überhaupt nicht bereit, offen, empfangsbereit, die Hände dafür hat. Und dann habe ich ihr gesagt, mach das doch für diejenigen, die aufgeschlossen dafür sind. Das hat sie mir dann später auch erzählt. Und dann war vielleicht ein, zwei Jahre später, weiß ich nicht mehr, kam ich von meinem Arzt. Und er sagte, ja, schwierig und keine Ahnung. Ich hatte immer so komische Ganzkörper, so Empfindungen, manchmal so Kribbeln, aber es war kein Nerv irgendwie abgestorben. Komisch. Da habe ich mir gedacht, jetzt kontaktiere ich sie mal. Bin ich hingegangen, habe sie gefragt, ob sie denn bereit wäre. Ja, gerne. Ich helfe dir gerne, wenn ich kann. Bin ich hingefahren, sie hatte da so eine Liege, so wie so eine Physiotherapie-Liege, war es wahrscheinlich auch. Ja, dann habe ich mich da hingesetzt, da haben wir zusammen gebetet. Lieber Gott, mach was Gutes draus. Irgendwie, ich weiß, die Worte weiß ich nicht mehr. Dann habe ich mich da hingelegt auf den Rücken und sie hat einfach nur vom Kopf beginnt, meistens auf Gelenke, so ihre Hände draufgelegt, fühlte sich immer sehr schön warm an. Sie hat insgesamt dreimal, haben wir solche Behandlungen oder wie was gemacht. Beim zweiten Mal bin ich eingeschlafen, weil es so entspannt war. Nach dem dritten Mal, ich glaube schon beim zweiten Mal, habe ich, es war weg. Und es ist nie wiedergekommen. Ja, ich habe Gott gedankt, wir haben Gott gedankt. Alles gut, alles wunderbar. Aber wenn ich jetzt Angst gehabt hätte, wäre ich da nie hingegangen. Mhm. Wenn ich nicht die gute Frau kennengelernt hätte als jemand, du sagst kindlich gläubig, als jemand, der ganz einfach gläubig ist und bereit ist, auch Gottes Wort
wirken zu
zu nehmen, wie es da steht, und ihm das auch zu überlassen. Ja? Also ich bin jetzt auch nicht, ich muss jetzt unbedingt da mit diesem Trick noch gesund werden oder so. Mhm. Und wenn es nicht geworden wäre, hätte ich es auch hingenommen. Ja? Ich hätte mich jetzt auch nicht beschwert. Mhm. Vielleicht liegt es tatsächlich auch ein Stück an unserer Offenheit, an unserer Bereitschaft, die Gaben Gottes in Empfang zu nehmen.
Dann würde das bedeuten, jetzt auf deinen Bruder nochmal zu kommen. Entweder hattest du nicht die Gabe der Heilung oder ihr hattet nicht den Glauben. So.
Also, es kann ja auch sein, dass ich gar nicht die Gabe der Heilung habe, aber ich war fest davon überzeugt, das wird funktionieren. Aber
irgendjemand, mein Mann hat da auch einen ganz großen Lebensschmerz mit dieser Frage, wo ist diese Gabe heute? Und zwar auch vielleicht gar nicht in der Christenheit, sondern so wie Jesus anderen Leuten die Türe zu öffnen für den Blick Gottes. Ja? Weil wir merken ja hier auch, es geht ja immer um die Verkündigung.
Ja.
Ja? Und genau, also er lebt auch mit diesem Schmerz ganz stark. Und wenn ich dann manchmal solche Sachen sage, dann sagt er, ja Judith, es muss ja nicht ich sein. Ja. Ja? Aber irgendwo muss sie doch sein, sozusagen. Ja? Also so, wo ist sie? Genau, ich bin im Hauskreis und fünf Frauen in diesem Hauskreis, zumindest vier leiden unter einem schweren chronischen Zustand. Also nicht so ein bisschen und nicht ein paar Monate, sondern Jahre und ein Schmerz oder ein Zustand, der einem das Leben teilweise fast nicht möglich macht oder sehr bedingt. Also ich muss immer schlucken, wenn ich überhaupt an sie denke oder drüber spreche. Und wir haben auch diesen Text nach Jakobus befolgt, Jakobus 5, weil wir gesagt haben, einfach, wir wollen Gott diese Möglichkeit geben, in unser Leben jetzt mit Heilung zu sprechen. Ja. Und alle diese Frauen glauben an einen Gott, der uns, wenn er in Christus in Herrlichkeit wiederkommt und uns aus dem Grab auferweckt, sowas von gesund darstellen wird. Also wir haben keinen Zweifel daran, dass Heilung Gottes Weg für uns ist. Mhm. Aber die Frage war, möchte er jetzt? Und wir haben eine Krankensalbung miteinander gemacht und uns nochmal Gott hingegeben. Und ich will jetzt nicht sagen, nichts passiert. Manche Zustände haben sich verschlechtert. Also ich sage das jetzt ganz sachlich. Ich hab einfach nur offene Fragen. Und mich beeindruckt, dass diese Frauen Frieden mit der Situation haben, in dem Sinn, dass sie nicht an Gottes Fähigkeit zu heilen zweifeln, nicht an Gottes Willigkeit zu heilen, also diese Theodizee-Frage, die ja sich auftut, in der Nichtheilung, die ist für diese Frauen nicht das Problem. sie ringen immer noch mit dem Leben, also es auszuleben weiterhin. Ja. Also das ist gerade meine Situation, deswegen sage ich, dass du gesagt hast, du bringst mehr Fragen als Antworten, haben wir gedacht, ich auch.
Also, aber ich finde das ja so genauso wertvoll, auch an diesem Tisch, einfach diese Offenheit zu haben und zu sagen, wir haben als Theologen niemals alle Antworten. Und das möchte ich auch gar nicht.
Das wollte ich gerade sagen. Ich bin froh, dass es nicht so ist. Ja. Denn das ist ja vielleicht auch Teil des, dieser Fragestellung, darauf zu verzichten, alle Antworten zu haben, heißt ja auch so viel wie, ich kann auch loslassen. Ich kann auch Bestimmtes Gott selbst überlassen. In dem Wissen, vielleicht werde ich es nie begreifen. Aber es ist meine bewusste Entscheidung, das Gott zu überlassen und in seinen Händen zu glauben, dass es in Ordnung so ist. Und nicht durch irgendwas zu versuchen, es letztlich doch in den Griff zu kriegen. Auch nicht durch Jakobus 5.
Ja, richtig.
Also sowas, richtig. Ja, und das ist... Wenn man sich das mal genauer anschaut, was da steht.
Sollen wir lesen?
Ja, ja, können wir gerne mal lesen. Dann wird einem vielleicht klar, wer hier letztlich das Sagen behält.
Fünf ab Vers 13, Jakobus 5 ab Vers 13.
Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Schon da interessant, ne? Dass das eine oftmals gemacht wird, das andere vernachlässigt.
Okay, gut.
Dankbarkeit. Ja, ja. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn? Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist.
Ja, und dann ist für mich, wir können ja gleich noch über die Versprechen, über die Verheißungen, die hier drin sind, noch mal ein bisschen genauer hinschauen. Und dann kommt dieses, diese Bekräftigung, vielleicht war Jakobus nicht davon überzeugt, dass das jetzt schon reicht. So. Er muss da noch irgendwie einen Beweis dran fügen. Und dann kommt er auf diese Geschichte mit Elia zu sprechen, der betet und dann regnet es nicht. Und dann 3,5 Jahre und nach 3,5 Jahren betet er wieder und dann regnet es. Also so Elia, und der war doch ein schwacher Mensch wie wir. Ja, hätte ich schon mal ein paar Fragen, ob ich mich mit Elia vergleichen würde. Aber was mir zumindest einen Schritt weiter geholfen hat, ist der Blick in die Geschichte selber dann. Da steht in 1. Könige 18, nicht bei Beginn der Dürre, sondern beim Ende der Dürre, als es wieder regnen sollte. Da steht eben nicht, dass der Elia jetzt mal besonders intensiv gebetet hat und dann hat es wieder geregnet, sondern da steht, dass Gott zu Elia sprach, ich will es regnen lassen auf Erden. Und deshalb sollst du beten. Das ist doch genau umgedreht.
Ja.
Die Entscheidung, die Souveränität liegt bei Gott. Er hatte entschieden, was er tun will. Und deshalb hatte es Sinn, dass Elia betet. Könnte man natürlich fragen, warum sollte er denn überhaupt noch beten? Ne? Wenn Gott sowieso sein Ding durchzieht, das ist nochmal eine andere Fragestellung. Aber das gefällt mir, oder das ist mir nahe, dass Gott wirklich Gott sein
und bleiben kann. Und das ist so wichtig, was du sagst, denn dieses deutsche Wort Gnadengabe, dahinter steckt ja dieses griechische Wort Charisma. Und das geht, also dieses Wort Charisma bedeutet eigentlich, das ist etwas, was immer von Gott ausgeht. Das ist nicht etwas, was von mir ausgeht, weil ich das Charisma habe, sondern das Charisma, also die Gnadengabe, ist etwas, was von Gott ausgeht. Das heißt, der Mensch ist nicht der Ursprung der Wunderheilungen oder der Heilungsgabe oder des Wundertätigens, ja, sondern es ist Gott. Und trotzdem ist für mich die Frage, warum wirkt das manchmal so willkürlich?
Also hier, das wird ja auch in Vers 15 nochmal deutlich. Also das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Und jetzt auch wieder das, was du gesagt hast mit dem Regen. Der Herr wird es regnen lassen. Der Herr wird ihn aufrichten. Ja. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Also Sünden macht vergibt ja auch kein Mensch. Also das ist ganz klar göttlich konnotiert. Also das ist jetzt Aufgabe, Aufgabe Gottes. Dann ist natürlich die Frage, ja, okay, warum passiert das dann so selten, jetzt, heute, hier? Ich glaube, dass auch der Jakobus-Text hier nochmal eine unterschiedliche Ebenen anspricht. Wenn er über die Krankheit hier spricht, dann ist es ganz interessant zu sehen, dieses Wort für Krankheit, das griechische Wort für Krankheit, wird in den Evangelien wirklich für Krankheit benutzt. sogar so weit, dass Jesus sich mit den Kranken identifiziert in Matthäus 25. Ja. Und wenn du es dann in den Briefen liest, dieses Wort für Krankheit, da steht es eher so 90-95% der Fälle für Ohnmacht. Also sprich Schwäche. Hilflosigkeit, Schwäche und immer dann im Kontext der Sünde,
also geistlichen Krankheit.
Der geistlichen Krankheit. Und da arbeitet ja Jakobus auch mit so einer fast doppelten Ebene. Ja? Das eine ist das Geistliche, verliert es mal nicht aus dem Auge. Wir sind zwar sind hier am Körper an Heilung interessiert, aber da gibt es auch noch die andere Komponente des Geistlichen. Und da muss ich sagen, ja, die ist oftmals noch mal tiefer. Ich möchte noch einen ganz kleinen Einblick geben. Persönlich, mein Vater hatte eine Krebserkrankung, hatte nur noch ein Jahr zu leben gehabt. Und er ist dankbarerweise gesund geworden, sage ich jetzt gleich. Und ich habe natürlich sehr viel und intensiv für meinen Vater gebetet. So einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Und dann weißt du, okay, er wird nur noch ein Jahr leben. Also was bedeutet das? Ja, und natürlich bete ich und sage, Jesus, du kannst es machen, dass er heil wird. Mach ihn doch bitte gesund. Und ich habe Tag für Tag mehrfach so gebetet. Mach ihn doch bitte gesund. Bis irgendwann so der Gedanke, der Impuls kam, Fabi, du wirst in 20 Jahren wahrscheinlich, mein Vater ist jetzt Mitte 70, du wirst in 20 Jahren, damals war er 70, ich Optimist 20 Jahre, in 20 Jahren, in 15 Jahren, wirst du auch über den Tod deines Vaters trauern. Mhm. Und es wird nicht gelöst sein. Mhm. Das ist nur einfach verschoben. Also dieser Heilungsmoment wird nicht das große dahinter lösen, wenn er jetzt gesund wäre. Eigentlich könntest du doch viel mehr danken, dass dein Vater Frieden mit Gott und der Welt geschlossen hat. Das hat für mich nochmal so eine andere Blickrichtung gebracht. Natürlich hat der Moment total wehgetan, aber es hat mich ein Stück weit befreit. Ja, es ist jetzt wirklich so in der Hand Gottes. Das große Ding ist gelöst. Ja, also Ewigkeit kommt, es steht, es ist manifestiert, es ist da. Sei es jetzt halt 10 Jahre, 20 Jahre, die er halt dann noch auf der Erde hat, oder vielleicht dann doch nur das eine Jahr. Dass es wehtut, ist dann trotzdem außer Frage, aber es gibt so dieses Hoffnung darüber hinaus noch. Und deswegen finde ich auch dass Gott sagt in der Offenbarung 20, wenn er kommt, er wischt die Tränen ab. Also er geht nicht hin und erklärt jetzt, weißt du was, damals, als die Gallensteine waren, das musste so sein, weil wir versuchen ja oft einen Sinn zu finden. Und als du das hattest und als der das hattest, erkläre ich mal, eine Erklärung macht nichts in dem Leid. Also wenn ich jetzt hier leide und jemand sagt, das und das ist der Auslöser, das und das sind die Symptome, so wird die Krankheit verlaufen, hilft mir das nicht. Aber zu wissen, dass da ein tröstendes Gegenüber ist, das hilft schon mal fürs Aushalten. Und was dann kommt, jetzt bin ich vielleicht zu pragmatisch, aber was dann kommt als Geschenk, als Charisma noch dazu, nehme ich gerne an.
Ja. Vielen Dank für den Einblick so auch in dein privates Ringen. So, ne? Und das ist so ein Aspekt, der für mich auch in der Geschichte mit diesen Freunden und dem Gelähmten so wichtig geworden ist. Das ist ja das erste Mal in der Geschichte, dass Jesus öffentlich Sünden vergeben hat. Und in der Geschichte ist mir so ein Satz, als ich so in meinem Herzen formuliert, ja, durch die unsichtbare Vergebung wird die Heilung sichtbar. Also das durch das Unsichtbare, was er macht, ja, wird bestätigt, indem er das Sichtbare tut. Und das zeigt mir einfach nochmal diese Dimension, das geht um viel mehr. Es geht nicht um mein körperliches Gebrechen. Ja, Gott leidet mit uns mit. Ja, Gott mag es nicht, wenn wir leiden. Er weinte auch über das Leid. Aber ihm geht es um das große Ganze, nämlich, dass die Menschheit eines Tages mal in seiner Gegenwart sein können. Und das ist sein Plan, sein Wunsch für uns.
Und da sagt dann der vorhin schon zitierte Paulus, der selber krank geblieben ist, es ist gut so. Ich würde auf Abwege kommen. Ich würde selbst mich für den Größten halten, wenn jetzt alles super klappen würde. Und deshalb will ich, wenn ich mich schon rühme und wenn ich mir auf die Schulter klopfe, dann wegen meiner Schwachheit. Das ist ein Gedanke, wo wir irgendwie erstmal eine Schere in den Kopf kriegen. Aber genauso muss es sein.
Und wir hatten ja immer wieder, also ich habe mir mal die ganzen Stellen rausgesucht. Im Alten Testament hatten wir einen Hiob, der schwer krank war und trotzdem an Gott festgehalten hat. Wir haben einen Elisa, der krank wurde und sogar daran starb. Wir haben im Neuen Testament die Mitarbeiter von Paulus gehabt, ja, die nicht nur Timotheus, die auch krank waren und daran gelitten haben. Also diesen Rückkehrschluss zu machen, zu sagen, weil du krank bist, bist du kein Christ oder andersrum, weil du nicht gesund bist, hast du zu wenig Glauben, der ist theologischer Nonsens. Ja. Das können wir nicht sagen.
Und wir erleben Heilungswunder in der Bibel, haben wir gelesen, wir erleben sie eben auch nicht. Und jetzt ist für mich nochmal die Frage, wie zentriert sich das in Jesus? Ist Jesus der, der auch wirklich immer die Heilung brachte? Und da merke ich auch, nein, es gab Situationen, da konnte er wenig Wunder tun, als er nach Nazareth kam. Oder beispielsweise finde ich es ganz, ganz interessant, dass er bei seiner Kreuzigung in Johannes 19 dann zu seiner Mutter spricht, als sie unter dem Kreuz steht mit Johannes. Sieh da, jetzt ist es deine Mutter, das ist dein Sohn. Ja, weshalb? Weil Maria wahrscheinlich Witwe war. Und da stellt sich mir schon die Frage, aha, in Jesu Leben kommt Tod. Mein Stiefvater, wenn man so sagen will, oder der Ehemann meiner Mutter, er stirbt. Ich sehe das Leid und die Traurigkeit und die Trauer meiner Mutter und auch vielleicht die existenziellen Fragen, die damit verbunden sind. Und er weckt ihn nicht von den Toten auf, obwohl er das doch kann. Sondern er lässt ihn sterben und sagt, jetzt gebe ich aber hier Johannes
die Verantwortung
dafür. Ich bringe euch in die Beziehung. Und das war, oder Apostelgeschichte 4, das Gleiche. Da ist jemand, ein Gelähmter, in Vers 22, der jahrelang krank ist. Und am Tempel sitzt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Jesus an diesem Mann vorbeigegangen ist, ist relativ hoch. Und jetzt kommen die Jünger und heilen ihn, weil es bei Jesu Zeiten noch nicht war und jetzt ist es auf einmal dran. Also das ist nicht einfach so, ja, halte dich an Schema ABC, geh ABC den Schritt und dann wirst du auf jeden Fall das Ergebnis von Heilung zurückbekommen, sondern selbst Gott lässt, oder Jesus lässt sich hier nicht in die Karten schauen, nach welchen Maßstäben, nach welchen Kriterien er handelt oder dann nicht handelt.
Das ABC wäre Magie.
Das ABC,
wenn du den richtigen Zauberspruch kennst und kein Wort verdrehst, dann wirkt es.
Ja.
Und das ist nicht Gottes souveränes Handeln, wo es uns manchmal natürlich auch schwerfällt, wenn ich an deine Leute in deinem Kreis denke, zu sagen, das ist ein liebevolles Handeln. Aber dass es irgendwie sowas sein muss, das tröstet mich ein bisschen an der Geschichte, die du erzählst. Wenn du das so sagen kannst, dass sie trotzdem überhaupt nicht zweifeln an Gott und also, an der großen Perspektive, die es gibt. Was gibt es denn Größeres als das, daran festzuhalten?
Ja, ich sehe, dass ihre Seele, also müsste man jetzt noch mal auseinanderhalten, ich sehe, dass sie auch emotional sehr sehr mitgenommen sind, aber ihre Seele, also das Geliebtsein, der Kern ihrer Persönlichkeit, diese Festigkeit da drinnen, dass sie wertvoll sind, dass sie geliebt sind, dass sie nicht vergessen sind, das ist ganz intakt. Und das ist für mich schon auch, es könnte jetzt wie ein billiger Trost wirken, so, ja, Jesus will ja die Seele heilen und den Körper, also, aber ich glaube, dass man das nicht überbetonen kann, wie wichtig Jesus das ist, jeden Menschen seelisch diesen Halt zu geben.
Du hast ja gesagt, dass ihr an ihnen so diese Krankensalbung nach Jakobus 5 vollzogen. Und da steht ja nicht da, der wird auf jeden Fall gesund werden, sondern er wird ihn aufrichten, es wird ihm gut tun. Wenn irgendwas zwischen ihm und Gott gestanden hat, dann wird das beseitigt werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie genau das erlebt haben.
Es war ein Abend, ich kann es schwer beschreiben in Worten, weil jeder so offen und weil wir so nackt voreinander waren. Und wir haben auch eine Runde gemacht, wo jeder noch mal sagen konnte, wo er leidet.
Ja.
Und es hat uns so nahe vor Gott gestellt. Ich habe im Gebet gedacht, Herr, wenn du nicht übernatürlich eingreifst, dann hast du hier aber sowas von dich offenbart. Allein diese Liebe zu spüren für die Menschen hier ist es war so ein Privileg, diesen Abend zu erleben miteinander. Ich habe gedacht, machen wir es öfter, egal ob wir, also
diese Intimität so zu erleben, diese geistliche Intimität.
Und ich glaube nicht, dass wir uns da in den Sack lügen und sagen, wir bilden uns das ein. Es war so real, also die Präsenz Gottes in diesem Abend.
Ich merke in solchen Gesprächen, wie ich bin glücklicherweise selber persönlich vor so viel Krankheit bewahrt worden. Ich war nie so ein Betroffener. Ich war oftmals der Gegenüber, der vielleicht eine Frage oder eine Begleitung anbieten konnte, musste, sollte. Und ich habe gemerkt, dass mich das oftmals als Mensch noch mal anders herausfordert. Also, dass ich so das Gefühl habe, ich muss jetzt Gott rechtfertigen irgendwie. Ich muss es erklären, ich muss es auffangen. Also so wie Faust, das Lieblingskind des Glaubens ist das Wunder, so sinngemäß sagt er. Und ja, genau, das ist, ich hatte das Problem. Die Kranke hatte das nicht so sehr, aber ich habe mich noch mal mehr in die Geschichte hineingelesen und hatte so gesagt, wenn ich mit Gott so verhandelt habe, ja, oder für jemanden gebetet habe, dann aus zwei Gründen. Du kannst doch jetzt eine einfache Antwort geben mit der Heilung und wir müssen die Spannung nicht aushalten. Ja. Und das Zweite ist, eigentlich erfordert es echt auch Energie, einen Menschen zu begleiten über Monate und Jahre und vielleicht die gleichen Geschichten immer wieder zu hören. Ja. Und eigentlich bin ich dazu dann doch nicht so bereit. Eigentlich hat mir das auch mal die Maske vor meinem Selbst runtergenommen und mir gezeigt, auch mit mir selbst konfrontiert. Ja, schau mal, du bist ja gar nicht so, wie dein Ideal ist. Also ich glaube, da gibt es immer so die...
Dir eine schnelle Lösung.
Ja. Genau, weil ich selbst nicht aushalte. Ja. Ich weiß nicht, wie ich als Patient wäre, aber das habe ich jetzt schon mal erlebt.
Aber das ist doch ein Geschenk, eine Selbsterkenntnis, eine total ehrliche Selbsterkenntnis. Und das ist für mich wieder so ein Beispiel dafür, dass der Teufel an seinem Schreibtisch sitzt und sich eine Schweinerei nach der anderen ausdenkt. Ja? Noch eine Fiesigkeit und noch eine Fiesigkeit. Ich glaube, dass alles, worunter wir leiden, von seinem Schreibtisch kommt. So, absolut. Jetzt schießt er das los und dann ist Gott, der dich in Begegnung setzt mit einer kranken Person, die krank gemacht worden ist von diesem Fiesling. Und er in seiner liebevollen Allmacht macht aus dieser Begegnung etwas, wo du etwas für dein gesamtes Leben lernst, profitierst, sich eine neue Tür öffnet. Ja. Und das ist, glaube ich, ein vielleicht manchmal unterschätzter Aspekt der Allmacht Gottes. Nicht, zack, ich mache jetzt alle gesund, zack, ich kann es ja. Sondern, dass er das Schlimme nimmt in die Hand, siehe Paulus wieder.
Ja.
Und es in Segen, in was Positives umwandelt. Und da sage ich ganz mutig in dieser Runde, wo es mir eigentlich jetzt gut geht, so möchte ich das auch lieber erleben, lieber einmal nicht übernatürlich geheilt werden und lieber das andere, den inneren, wirklichen Frieden und Gottes Erkenntnis, die alle Erkenntnis übersteigt.
Ihr Lieben, wir sehen, Heilung ist ein komplexes Thema. Wir können es nicht in einen Ritus, in eine Form gießen. Wir können es nicht erzwingen, wir können es nicht kaufen. Gott ist souverän in seinem Handeln. Aber wozu ich mich selber, auch uns aufrufen möchte und herausfordern möchte, ist vielleicht Heilung mehr bewusster, vielleicht im Alltag darum zu beten. Mhm. Vielleicht bewusst auch mal die Hände aufzulegen. Dieses Thema mehr in unsere Denken zu führen. Mhm. Ich möchte abschließen mit einem kurzen Wort von Viktor Frankl, der ganz viel Leid und auch Schmerz und vielleicht sogar auch Krankheit erlebt hat. Er schreibt in seinem Buch: Entweder wir ändern das Schicksal, sofern dies möglich, oder wir nehmen es willig auf uns, sofern dies nötig. Innerlich können wir in beiden Fällen an ihm, am Unglück, nur wachsen. Und dieser Satz, dieser letzte Satz, den ich jetzt vorlesen möchte, ist, der ist für mich so der einzige Anker in diesem ganzen Thema. Wenn ich auf mein Unglück trete, stehe ich höher. Vielen Dank für eure Gedanken.
Danke dir. Danke dir.